allgemeinen Umräumen und Aufräumaktionen. Ich möchte mit einem Prolog beginnen heute. Wisst ihr, was ein Prolog ist? Geht davon aus, ja? Etwas, was vorangestellt ist. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören, die Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. 1. Korinther 13. Ich tue das aus einem bestimmten Grund. Ich finde, die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten ist hervorragend dafür geeignet, nochmal genau darüber nachzudenken, was war Jesus eigentlich besonders wichtig, bevor er zurück zum Vater in den Himmel ging. Wir lesen das in diesen sogenannten Abschiedsreden in verschiedenen Evangelien, aber besonders im Johannesevangelium. Das fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue und ich mag es einfach total, mich in diesen Zeitablauf neu hineinzudenken. Diese Zeit zwischen Ostern, Himmelfahrt und dann Pfingsten. Dieses Warten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Dann trotzdem dazwischen nochmal der Schock, dass Jesus dann wirklich vor den Augen der Jünger in den Himmel gehoben wird. Neulich mal jemand völlig zu Recht gesagt, das muss ein ganz neuer Schock gewesen sein. Wir sagen, ja, er ist aufgefahren in den Himmel. Er war dann wirklich weg. Nochmal wieder Trauer, nochmal wieder, oh nein, was ist jetzt? Ich mag es sehr, mich da rein zu versetzen und mich daran zu erinnern, was hat er seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wurde übrigens, nochmal so richtig ins Herz gebrannt, so richtig mit auf den Weg gegeben. Da gibt es verschiedene Dinge. Die Dienstbereitschaft, ihr erinnert euch an die Fußwaschung. Er sagt seinen Jüngern, sie sollen keine Angst haben, nicht erschrecken bei allem, was geschieht und was sie noch nicht kennen. Er sagt ihnen, sie sollen in ihm bleiben, also im Herzen an ihm dran. Er geht zum Vater, sagt er ihnen, und bereitet Wohnungen vor. Und sie sollen auf die Kraft aus der Höhe warten. Und das ist unser Stichwort. Wir sind ja Pfingstgemeinde, ne? Steht ja sogar vorne dran. Und was dran steht, sagt jemand immer so schön, sollte auch drin sein. Und ich wünsche mir so sehr, nicht, dass wir es nicht sind, aber ich wünsche mir so sehr, dass wir neu und wirklich übermächtig erfüllt werden von den Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Wer wünscht sich das außer mir? Wehe, es gehen nicht alle Hände hoch. Wer wünscht sich das außer mir? Ihr meldet euch im Stillen, ich weiß schon. voll mit den Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Ich möchte mit euch zusammen das hier erleben, dass wir Gaben der Heilungen haben, dass wir die Gabe der Erkenntnis, der Weisheit, von Sprachenreden, prophetischer Rede haben, damit Menschen, die mit uns Kontakt haben, sich wundern, wow, woher können und wissen die denn das? Ja, wir können dann sagen, wir können das nicht aus uns heraus, sondern das ist der Geist Gottes, der das in uns bewirkt. Das sollte unser Ziel sein. Und gerade in dieser Zeit zwischen Ostern und Pfingsten dürfen wir das neu auf unsere Herzensagenda nehmen. Wir dürfen auch harren und warten auf die Ausgießung des Geistes. Das Pfingstereignis ist einmalig, ist gar keine Frage. Das werden wir nicht noch einmal erleben. Aber diese Erneuerung im Heiligen Geist, das, was er mit den Herzen macht, das dürfen und wollen wir neu erleben. Und ich habe schon wieder vor einiger Zeit einen Ansatz genommen und gedacht so, jetzt gehe ich mal los und ich würde so gerne über prophetisches Reden predigen, über Zungensprache, über Gaben der Heilung, die Geistesgaben überhaupt, und ich bin wieder hängen geblieben. An einer bestimmten Stelle. Das hat mit dem zu tun, was ich gerade vorgelesen habe. Das Ziel ist, eine geisterfüllte Gemeinde zu sein. Und da gibt es eine Voraussetzung, tatsächlich mehrere Voraussetzungen dafür, unter anderem die Voraussetzung, es ist ein Herr, ein Glaube, ein Geist, der alles in allem bewirkt, und es ist die Einheit der Herzen einer Gemeinde. Nicht, dass wir das gar nicht hätten, aber ich nehme wahr in meinem Geist und auch im Natürlichen, dass wir wissen alle, wie wir uns zu benehmen haben, das ist gar keine Frage. Und wir können auch in diesem Rahmen von Gottesdiensten gut und ordentlich miteinander umgehen, ist gar keine Frage. Aber ich nehme trotzdem in meinem Geist wahr, dass es bei etlichen Leuten keine wirkliche Einheit des Herzens mit den anderen gibt. Es hört sich nicht so freundlich an gerade, aber ich glaube, wir müssen dem ins Auge sehen, weil Jesus das nämlich ändern möchte. Wir haben einen bestimmten Bereich, in dem wir, und ich sage ausdrücklich wir, ich beziehe mich voll mit ein, einen bestimmten Bereich, in dem wir die Geschwister aus diesem Rahmen an uns ranlassen. Und ich will das überhaupt nicht bewerten, warum es manchmal nicht weitergeht. Es mag mit vielen Verletzungen zu tun haben, es mag mit Erfahrungen zu tun haben, mit was auch immer. Ich möchte das überhaupt nicht bewerten. Es ist eine Tatsache, an die unser Herr ran möchte. Und ich möchte mit euch mir heute Morgen darüber ganz besonders Gedanken machen. Es gibt einige Teile auch in dieser Herzensdistanz, die auch, das sage ich auch ganz offen, die auch gar nicht schön sind. Ich bin auch nicht frei davon. Auch da stelle ich mich voll mit drunter. Wir sind überwiegend wirklich reife, geisterfüllte Menschen, die es sich aber trotzdem immer wieder mal leisten. Ich fasse mich an meine eigene Nase. Wir leisten es uns trotzdem ab und zu immer mal so auszukeilen, wenn wir uns aufregen über jemanden. Oh, der schon wieder, die schon wieder. Bap, 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 geht das irgendwo hinten rum. Leute, das geht nicht. Ich fasse mich an meine eigene Nase. Das geht nicht. Können nicht nach vorne mit geisterfülltem, freundlichem Gesicht unterwegs sein und irgendwo hier in unseren tiefen Kammern irgendwas haben, was irgendwo mit den Zähnen knirscht und denkt, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe es buchstäblich auch erlebt und deswegen möchte ich da heute dran. Was war Jesus also wichtig? Was war ihm enorm wichtig, dass er es seinen Jüngern nochmal so richtig ins Herz gebrannt hat? In den ganzen vielen Zusammenkünften, die sie hatten, bevor er nach Jerusalem ging und ans Kreuz geschlagen wurde. Und ich bin an einer Aussage hängen geblieben, die in drei verschiedenen Kapiteln des Johannesevangeliums vorkommt. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Da Das ist die Essenz von etwas der weiteren Ausführungen. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Er sagt es im Johannes Kapitel 13, er sagt es Johannes Kapitel 15 und er sagt es im hohenpriesterlichen Gebet Johannes Kapitel 17 nochmal, immer wieder, fast stereotyp. Dieses Gebot gebe ich euch, liebt euch untereinander, wie ich euch geliebt habe. Ich gebe dir mal ein paar Sekunden Zeit, damit du das mal auf dein Herz nehmen kannst. Lies mal nicht den Text jetzt, sondern Augen zu. Liebt euch untereinander, wie ich euch geliebt habe. Was fällt dir denn als erstes dazu ein? Oder was ist denn deine Reaktion? Wo war das eben? Okay, hinten Alfred. Also ehrlich, meine ist, dann fällt mir ein, wie er geliebt hat. Wie er mit den Sündern umgegangen ist. Am Ende hat er sein Leben gegeben. So hat er geliebt, dass er sein Leben gegeben hat. Liebt euch, wie ich euch geliebt habe. Ich lese mal den Text aus Johannes 13, 34, 35. Ich gebe euch ein neues Gebot, sagt er da, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Parallelstelle Johannes 15, wie mich der Vater geliebt hat, also ein bisschen näher ausgeführt, wie mich der Vater geliebt hat, sagt Jesus, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Ich habe mir noch, als ich den Text gelesen habe, einen kleinen Schlupfwinkel gelassen. Ich habe gedacht, ich gucke mal im griechischen Grundtext, ob bei dem vielen Ausdruck Liebe, liebt einander, hoffentlich nicht das Wort Agape steht. Ihr wisst, die beiden unterschiedlichen Ausdrücke Agape und Philia. Agape ist diese göttliche Liebe, die wirklich immer noch liebt, immer noch bleibt, auch wenn sie gefoltert und bespuckt wird, die nie aufhört und die nicht auf Gegenliebe angewiesen ist. Diese göttliche Liebe. Philia wäre ein anderer Begriff, ist so diese freundschaftliche Liebe, die so ein Miteinander bedeutet. Ja, so ich bin befreundet mit jemandem, Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit. Und Gott weiß ja auch, dass wir Menschen aus unserer menschlichen Kraft darauf angewiesen sind, dass da irgendwas zurückkommt, wenn ich jemandem Freundschaft erweise. Und ihr ahnt schon, ne? Es steht das Wort Agape in dem Text. Tatsächlich soll ich oder sollen wir uns untereinander lieben mit dieser Liebe, die nicht auf Gegenliebe angewiesen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ich rede jetzt mal ausdrücklich in der Ich-Botschaft. Ich tue jetzt mal so, als würde ich vor euren Augen das alles lesen und teile euch meine Gedanken mit. Ich möchte euch nicht hier so ein Riesenjoch auf die Schultern legen, sondern wir wollen uns da mal gedanklich ranpirschen, um am Ende zu sagen, ja, darauf wollen wir uns neu einlassen. Das sagt mir mein Bruder und Freund als Weisung mit einem Ausrufezeichen. Liebt euch, so wie ich euch geliebt habe. Ich will diese Weisung erfüllen, weil ich diesen großen Bruder und Freund von Herzen lieb habe. Das ist mein Entschluss. Ich will darauf hören und das erfüllen. Ich weiß aber gleichzeitig, ich kann das nur, wenn ich mich zuerst von ihm geliebt weiß. Wenn ich mir sicher bin, er liebt mich so, dass er sein Leben gab für mich. das muss der Grund in meinem Herzen sein, dann kann ich mich daraufhin entscheiden, darauf zu hören. Ich kann es nur, wenn ich Kraft und Vermögen schöpfe aus seiner Liebe für mich. Ich weiß mich also zuerst geliebt und ich erinnere mich daran, dass die Liebe ausgegossen ist, die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz, so sagt Paulus den Römern. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz, eine Grundkondition. Wenn ich diesem Christus mein Leben anvertraut habe, ist der Heilige Geist in mein Herz gekommen und hat es gefüllt. Ich darf mich auch erinnern, dass die Frucht von diesem Geist, der in meinem Herzen wohnt, bestimmte Dinge hervorbringt, wie Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung, zuallererst Liebe. Die Frucht dieses Geistes, der mein Herz ausfüllt, ist zuallererst Liebe. Es entspannt mich wieder ein bisschen. Und ich lese auch in den apostolischen Briefen, dass ich voll Geistes werden soll. Wir alle voll Geistes werden sollen. Wir sollen uns ausstrecken, dass der Geist Gottes uns immer wieder neu füllt mit immer wieder neuen Dimensionen. Okay. Das ist eine gute Grundlage, eine übernatürliche Grundlage. Das heißt, ich habe schon mal verstanden, ich kann und muss diese Liebe, die ich für Menschen haben soll, nicht produzieren. Gott sei Dank. Das könnte ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich könnte es nie und nimmer. Halte doch an dieser Stelle mal einen kleinen Moment inne und mach dir in deinem Herzen bewusst, wie sehr du geliebt bist. Und dass dieser Geist des Vaters, dieser Geist Gottes, dein Herz ausfüllen will und dass ein Meer, ein unfassbar großes Meer von Liebe und Gnade ist in dir, als Depot sozusagen. Lasst uns ein paar Sekunden innehalten und das so richtig uns nochmal reinziehen, wie das so schön heißt. Ich empfinde, dass manch einer das noch nicht so nehmen kann hier. Ich möchte noch ein bisschen mehr Zeit geben. Nimm es vom Herrn, wie sehr er dich liebt. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und jedes einzelne Herz überzeugst und füllst, wie groß deine Liebe ist. Soweit ist uns immer wieder klar, wie an vielen anderen Stellen auch, dass ohne Gott nichts geht im ganzen Heilsgeschehen. Heilsgeschehen übrigens auch im Sinne von Heilungsgeschehen. Denn das ist die Absicht Gottes tatsächlich, dass er die Menschen so weit heilt und wiederherstellen will, dass sie am Ende wieder bei ihm sind, so wie er das ursprünglich gedacht hat. Im Heilungsgeschehen, ohne ihn geht nichts. Er hat überall die Initiative. Überall ist er derjenige, der anfängt und wir dürfen reagieren auf ihn. Denke nicht, auch wenn es dir manchmal so vorkommt, dass du der Agierende bist und Gott bedrängen muss, dass er endlich agiert oder endlich was tut. Es ist immer umgekehrt. Er ist der Agierende. Er zieht. Niemand kommt zum Vater, es sei denn, der Vater zieht ihn. Das ist immer wieder klar. Aber es ist auch immer wieder erstaunlich, dass ohne den Part des Menschen dazu auch nicht viel geht. Und zwar nicht, weil Gott nicht anders könnte, sondern weil er sich darauf festgelegt hat. Die Wertschätzung unseres Herrn für jeden Einzelnen von uns, für dich, für mich, für jeden Einzelnen von uns, ist so groß, dass er uns sogar ins Verderben spazieren lassen würde, wenn wir es unbedingt wollen. Wenn wir es einfach unbedingt wollen. Er tut nichts an deinem Leben ohne deine Einwilligung. Das ist eine, wenn du dir das mal ganz genau überlegst, ist es eine unglaubliche Ehre. Eine unglaubliche Ehre. Weiß nicht, es gibt manche Lebenssituationen, da würde man sich wünschen, Mensch, Herr, mach doch einfach. Ich will da jetzt gar nicht dazwischen stehen und gar nicht im Weg stehen. Mach doch einfach. Nein, aber er möchte das Herz zu dir hinbewegt haben, zu ihm hinbewegt haben. Er möchte dieses Einverständnis. Es ist doch in unserem Textzusammenhang wirklich interessant, dass Jesus an dieser Stelle noch nicht sich auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bezieht, dass nämlich in unmittelbarer Nähe redet er über den Heiligen Geist. Also ein Kapitel weiter spricht er davon, dass der Tröster kommen wird, dass der in den Herzen wohnen wird, dass sie nicht allein gelassen sind, die Jünger, der wird bei euch sein in Ewigkeit, sagt er, und dass dieser Geist Gottes uns in alle Wahrheit führen wird. An dieser Stelle aber spricht er noch nicht darüber. Er benutzt erstmal diese Metapher mit dem Weinstock und den Reben. Das ist unser Stand, haben wir letzten Sonntag gerade so nett wieder gehört. Der Weinstock, Christus, der Weingärtner ist der Vater. Wir, die Reben an dem Weinstock, das ist unser geistlicher Stand. Wir gehören unmittelbar zu ihm. Nach dieser Metapher spricht er über die Dinge, die wir aber doch tun können. Wir lesen. Und er geht wieder von sich aus, das ist immer das Geniale bei Jesus, dass er das immer, also er stellt sich immer unter alles voll drunter. Er kommt nicht, obwohl er eigentlich von oben herabkommt, kommt er aber nicht von oben herab. Er stellt sich unter alles drunter. Er sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Also auch von ihm selber, er hat auch diese Liebe, weil der Vater ihn so sehr liebt, deshalb kann er weitergeben. Bleibt in meiner Liebe. Sagt er seinen Jüngern, wenn ihr meine Gebote haltet, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote des Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Also genauso geht's ihm. Er muss sich auch von der Liebe des Vaters füllen lassen, um zu lieben. Kann man sich gar nicht vorstellen. Man denkt, Mann, das ist doch Jesus, der ist doch die Liebe in Person. Aber er war auch Mensch. Offensichtlich, wenn er das hier so sagt, musste er sich bei allem, was ihm so entgegengeschlagen ist, ja, das machen wir uns oft auch nicht klar, was ihm so entgegengeschlagen ist, was an Ablehnung, an Hass, an Neid, was auch immer ihm entgegengeschlagen ist, dafür musste er sich füllen lassen mit der Liebe des Vaters. So sehr war auch Mensch, gar keine Frage. Und er sagt auch noch, so wie ich mich immer an die Gebote meines Vaters gehalten habe. Wir wissen ja alle, dass er immer wieder regelmäßig diese Ruhe gesucht hat auf dem Berg, irgendwo in einer entlegenen Gegend, um einfach in Ruhe zu sein mit dem Vater. Ich möchte das Wort Gebote mal durch Weisung ersetzen. Ja, hört sich ein bisschen... Ich weiß nicht, in Form von Geboten, da klickern wir in so bestimmten Linien. Das ist gar nicht meine Absicht gerade. Er sagt, er hat sich an die Weisungen seines Vaters gehalten. Und er wünscht sich, dass wir uns an die Weisungen, an seine Weisungen halten. Also doch was tun, denkst du? Oh Mann, ich denke, wir sind Pfingstgemeinde, komm, den Heiligen Geist reingefüllt und dann lieben wir uns doch alle. Und dann geht das auch alles in die weite Welt. Also ich gebe dir vorab mal ein Bonbon, ja? Da steht ja recht unscheinbar, etwa in der Mitte dieses Textabschnittes, ich sage euch das alles, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Aha. Das heißt, ich kriege da auch so ein Zuckerstückchen. Das ist ein Schlüsselgedanke. Wenn wir von Geboten und Weisungen hören, müssen wir immer davon ausgehen, dass es keine Schikane, keine Drangsalierung, nicht irgendetwas Ähnliches ist, was Gott sich da für uns ausgedacht hat, sondern dass es entweder Schutz oder etwas, um den Menschen in eine Richtung zu bewegen, dass er Freude hat und mit Freude erfüllt ist und mit Frieden erfüllt ist. Das darfst du ganz neu mitnehmen an dieser Stelle. Vielleicht haben die Jünger auch gestutzt, als er sagt, dass er sich wünscht, dass sie seine Gebote halten. Ich kann mir das vorstellen, vielleicht so in den Gesichtern hat er vielleicht gelesen, du hast uns die ganze Zeit gesagt und erzählt, dass du im neuen Bund bist, dass du das Gesetz erfüllst und dass dieses starre Regelwerk nicht mehr für uns gilt und jetzt gibst du uns ein Gebot. Und er sagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Übrigens mal, kleiner Nebengedanke, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin dann am glücklichsten, wenn ich mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, im Frieden bin. Und wenn ich im Einklang bin, wenn nichts zwischen mir und denen steht, dann bin ich glücklich. Und genau das will Jesus. Deswegen ist es zu meinem eigenen Vorteil, wenn ich mich da an ein paar Sachen halte. Für mich ist das ein Grund, auf die Weisung nochmal genauer zu achten. Und noch einen zweiten Grund habe ich. Das ist nämlich die Ehre meines Herrn. Wenn das alles, dieser Zusammenhalt, den wir hier trainieren dürfen, den wir hier haben sollen in seiner Nachfolge, egal wie das aussieht, ob ganz schlimm oder ganz toll, es fällt auf ihn zurück. Denn so ein kleiner Nebensatz ganz am Anfang in Johannes 13 steht ja, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie der Herr, so ist gschär, kennt man so ein Sprichwort, ja? Das könnt ihr auch umdrehen. An dem Personal in einem Betrieb könnt ihr erkennen, wie der Chef wohl sein muss. Aber will es nicht vertiefen. Geht so bei Arztpraxen los, ne, wo du denkst, oh, wie unfreundlich sind die denn? Und meistens kann man es festmachen an dem, für den sie arbeiten. Das ist ein Grund für mich, auf diese Weisung zu achten. Ich möchte nicht, dass seine Ehre in den Dreck gezogen wird. Ich höre also ganz genau hin, auch wenn ich was von Geboten höre und will meinen Part erfüllen. Ich lade dich ein, heute Morgen genau dasselbe zu tun. Was kann also der Einzelne tun, außer sich nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist auszustrecken? Der Apostel Paulus greift genau diese Aussage, die wir da vor uns haben, nochmal auf. Ich blende die jetzt textmäßig nicht ein, damit ihr nicht abgelenkt seid. Er greift genau dasselbe nochmal auf, auch wieder in seinem Brief an die Römer. Und er schreibt, bleibt niemand etwas schuldig, außer einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, der hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Übrigens, der Paulus, da denkt man so, naja, ist ja super, weil das in der Bibel ja bei uns hintereinander steht, der hat das abgeguckt aus dem Johannesevangelium, hat ihm gut gefallen, hat er nochmal geschrieben. So vom zeitlichen Rahmen, der Römerbrief ist ungefähr so gut 60 nach Christus geschrieben worden, das Johannesevangelium 30 Jahre später. Das heißt, dieser Gedanke konnte nicht nachgelesen werden, sondern der muss inspiriert gewesen sein. Exakt die gleiche Formulierung. Durch den Heiligen Geist offenbart, bleibt niemand etwas schuldig, außer einander zu lieben. Ich liebe also, indem ich mich an die Gebote des Herrn halte. Ich drücke Liebe aus, indem ich mich an die Gebote des Herrn halte. Also doch Gesetz, und nicht Gnade? Ich möchte mal einen Gedanken vorausschicken. Die 10 Gebote, also von denen ist hier die Rede, von den 10 Geboten, von dem ethischen Gesetz, ja, so sagen wir das, von dem ethischen Gesetz, sind Grundregeln im Reich Gottes, die ewig Gültigkeit haben. Wir reden hier nicht von dem jüdischen Ritualgesetz und nicht von dem jüdischen Zivilgesetz, wir reden nicht von Levitikus im Alten Testament. Ganz wichtig zu verstehen. Das gilt tatsächlich für das neutestamentliche Volk Gottes nicht mehr. Weder Ritualgesetz, also die ganzen Opferriten, noch die ganzen Zivilgesetze, wie sie sich miteinander verhalten sollten, das gilt für uns definitiv nicht mehr. Aber das ethische Gesetz, dessen Zentrum die 10 Gebote sind, gilt ewig. Denn jedes einzelne dieser Aussagen, jede einzelne hat Jesus neu aufgegriffen und entweder betont oder näher ausgeführt. Ich gebe mal ein Beispiel. Es geht um das Gesetz, um das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und ihr könnt euch erinnern, dass Jesus da hart aneinander geriet mit den Pharisäern. Und er sagt den Pharisäern, Mose schreibt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur begehrlich ansieht, der hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Da wird nochmal richtig was draufgepackt. Und wieder merken wir, nicht um noch eine Latte höher zu hängen, sondern weil das Herz betrifft. Er will nicht, dass wir hohl irgendwelche Formeln einhalten, dass wir hohl sind, ja, dies soll ich nicht, das soll ich nicht, das soll ich nicht, das soll ich nicht. Das will er nicht, sondern er will das mit seinem Herzen gefüllt haben. Dieses ethische Gesetz, was er belebt und auffrischt, hat ewig Gültigkeit, auch für uns. Es gibt kein Gemeindemiteinander, ohne sich an das ethische Gesetz, ohne sich an die ethischen Regeln des Reiches Gottes zu halten. Das gibt es nicht. Und ja, tatsächlich drücke ich Liebe aus. Überlegt mal im Miteinander. Stellt euch mal konkrete Situationen vor. Ich drücke Liebe dadurch aus, wenn ich nicht Ehe breche, wenn ich nicht morde. Denkt ihr, oh, das tue ich ja sowieso nicht. Moment, im Neuen Testament gibt es eine Erweiterung mit dem Morden. Das kann ich auch mit der Zunge. Ich kann auch mit der Zunge jemanden ermorden. Natürlich drücke ich Liebe aus damit, wenn ich das nicht mache. Natürlich drücke ich Liebe aus, wenn ich nicht der Begierde oder dem Neid oder der Missgunst Raum gebe. Oder mich nicht an andere Leute Eigentum vergreife, nicht falsches Zeugnis rede, nicht irgendwelches Zeug verleumderisch über irgendwen daherrede. Natürlich drücke ich damit Liebe aus, wenn ich das alles nicht tue. Und so habe ich tatsächlich, unabhängig von der Erfüllung durch den Heiligen Geist, einen eigenen Part darin, wie ich Liebe ausdrücke. Einen eigenen Part. Ich will meinem Meister darin folgen, wenn er sagt, er hat sich immer an die Weisungen des Vaters gehalten und hat sich mit seiner Liebe füllen lassen. Und wenn er mir jetzt sagt, ich soll mich auch an seine Weisungen halten, dann will ich das tun. Und ich kann sogar lesen, dass der Geist, der mich erfüllt, mich auch noch an alles erinnern wird. Das hat er mir ja auch gesagt. Er wird mich auch noch erinnern. Das heißt, ich muss nicht ständig mit dem Buch der ethischen Regeln unter meinem Arm durch die Gegend laufen, sondern der Geist Gottes, so sagt uns die Bibel, hat diese Regeln, bitte versteht es nicht falsch, ich finde kein besseres Wort gerade dafür, diesen Standard in mein Herz geschrieben. Ich muss das nicht mehr mit Gesetzestafeln mit mir rumtragen. Aber meine Willenskraft und mein Entschluss ist gefordert. Ich kann das hier heute Morgen vor euch, will ich das wirklich auch tun und sagen, ich will mich darauf einlassen. Ich will meinem Herrn, meinem großen Bruder, meinem Freund, meinem Meister darin folgen. Ich will meinen Part tun. Und da ist vielleicht nicht vordergründig viel, aber ich sage euch in meinem Herzen, Gott sei Dank könnt ihr da nicht reingucken. Da weiß ich aber genau, was ich zu bearbeiten habe. Und darum geht's. Es geht genau darum, für mich, meine Willenskraft einzusetzen, meinen Entschluss, wenn ich mich eigentlich über jemanden wieder mal empören will. Wenn ich ihn mir auf Distanz halte, wenn ich ihn gering achte, wenn ich ihm einfach nicht vergeben will. Meine Willenskraft, mein Entschluss sind gefordert und ich will meinem Herrn heute Morgen sagen, dass ich das ihm neu unterstellen möchte. Ich möchte euch jetzt nicht oder uns alle nicht damit entlassen, dass ihr denkt, oh, die Latte ist so hoch. Also mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das kriege ich ja noch hin, da kann ich noch drum bitten und der kann mich auch stärken und dann habe ich diese geistliche Dimension. Aber der andere Standard ist so hoch. Wie soll ich jemals anfangen, das zu praktizieren? Wie wird es gelingen, dass wir die Freiheit haben, uns richtig von Herzen einander zuzuwenden? Und wir haben neulich im Gemeindeteam eine Bibelstelle zitiert gekriegt und das ist so wunderbar. Auf der Einheit der Brüder heißt es da, auf der Einheit der Kinder Gottes, dahin hat Gott seinen Segen befohlen. Er hat ihn befohlen dahin. So nach dem Motto, er hat sich selber auf einen Zusammenhang festgelegt, wo er gar nicht anders kann. Und es ist nicht eine vordergründige Einheit, wie wir uns denken können, sondern das ist tatsächlich die Einheit der Herzen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns darin trainieren. Und genau das würde ich heute Morgen gern ansetzen. Ich möchte euch, uns allen zum Schluss noch ein paar so kleinere Stellschrauben mitgeben. Ja, ich möchte nicht anfangen damit, der mit der Liebe Gottes erfüllt ist und niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. So wie Jesus das tat für uns, damit kann und möchte ich auf keinen Fall anfangen. Aber es gibt so ein paar kleine Stellschrauben, die ich schon mal anfangen kann zu trainieren. Das lesen wir ganz wunderbar in den apostolischen Briefen. Die erste Stellschraube, das ist ein ganz gutes Trainingsfeld, ist, wenn Paulus den Römern schreibt im Kapitel 15, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Das finde ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, finde ich recht niederschwellig. Annehmen heißt, ja, es ist okay, du bist so. Ja, ganz niederschwellig, es ist okay, du bist so. Das ist aber ein hervorragendes Trainingsfeld, denn da geht es bei den meisten schon los. Also bei mir, vielleicht bei euch nicht, bei mir geht es da schon los. Und man denkt, oh, nicht das schon wieder. Also jetzt nicht speziell bei euch, ja. Es gibt ein anderes Umfeld auch noch. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wenn ich mir das klar mache, wie Christus mich annimmt, mit meinen Eigenarten, mit allem, was da auch drin ist und was sich auch seit Jahrzehnten vielleicht nicht großartig geändert hat, dann bin ich beschämt. Dann denke ich, boah, stimmt ja. Ich möchte mich da drin trainieren, jeden Einzelnen so anzunehmen und das auch wieder geschieht zu Gottes Ehre, wie Christus mich angenommen hat. Ja, ich respektiere dich in dem, wie du bist. Ich will dich verstehen. Ich will dich mit den Augen Jesu sehen. Ich will die, das ist auch wichtig, ich will die liebenswerten Dinge an dir, das brauchen wir ja als Menschen, ich will die liebenswerten Dinge an dir entdecken. Und da gibt es in jedem Menschen wirklich etliche liebenswerte Dinge. Manchmal braucht es das, dass man sich richtig befreien lässt aus so einem Schienendenken. Ja? Wenn ich über eine Person oder mit einer Person zu tun habe, die in bestimmten Verhaltensweisen mich nervt, dann ertappe ich mich dabei, so zu denken, als wenn ich das immer auch erwarten würde. Ja, ich erwarte immer, dass die Person sich so verhält, dass sie mich natürlich nervt. Ich muss aus dieser Rille rauskommen und ganz neu die Person befreien und mich befreien lassen, dass sie vollkommen anders sich verhalten kann. Und dass man die Möglichkeit hat, auch anders miteinander klarzukommen. Ich will annehmen, wie Christus mich angenommen hat. Das zweite ist in der Essenz, auf das Wohl des anderen bedacht zu sein. Auf das Wohl des anderen. Das ist auch so ein, das passiert so in den Gedanken. So, wenn du jemandem begegnest, egal wem begegnest, dich zu fragen, was könnte dem gut tun? Was könnte diesem Menschen jetzt gut tun? Ist das ein freundliches Wort? Ist das, wenn du ihm ein Stück die Tasche trägst? Ist das, wenn du ihn fragst, wie war die Woche? Irgendwas. Ist das, wenn du in seiner Familie hilfst oder wie auch immer? Das finden wir in Philipper 2. Ich lese mal den Abschnitt vor, Philipper 2, 2 bis 5. Schreibt Paulus ganz pragmatisch an die freundlichen Philipper übrigens, die er so lobt und die so liebevoll und freundlich zu ihm sind. Ja, an diese Gemeinde schreibt er, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus, was auch immer sie als Ziel hatten, also das Reich Gottes zu verkünden. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein. Das ist nämlich die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Zweites recht niederschwelliges Trainingstool. Auf das Wohl des anderen bedacht sein. Ganz bewusst einschalten, was könnte dem Menschen gut tun, der mir gerade begegnet. Und das dritte und letzte, was uns auch noch in ein weiteres Thema führt, nämlich in das Thema Liebe und Wahrheit. Es ist so wichtig, dass wir jetzt nicht anfangen rumzusülzen. Ja? Ich denke, das finde ich so toll an dir und so. In Römer 12, Vers 9 bis 11 lesen wir, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Ohne falsch übersetzt, Luther, das finde ich sehr schön ausgedrückt. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Und dann als Schlusssatz wieder, lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Weil auch da wieder Paulus verstanden hat, sicher auch für sich selbst, hatte mehrere Crashs mit seinen Mitarbeitern hinter sich, dass wir das von uns aus nicht zu tun vermögen. Die Liebe soll echt sein, ohne falsch. Seid ihr mit mir bereit, das neu zu trainieren, uns neu danach auszustrecken? Uns in das hineinzubegeben, was unser Herr seinen Jüngern so aufs Herz gebrannt hat. Seid ihr damit bereit? Könnt ihr mal winken? Und wenn es geht, aufstehen? Ich möchte für uns beten. Es ist übrigens gleich, Renate, wenn du so bist, lieb bist und ihr gleich noch ein bisschen Musik drunter macht. Ja, das wäre ganz lieb. Ich möchte auch ausdrücklich die Möglichkeit öffnen dafür, dass wer da noch was richtig klarkriegen muss mit dem Herrn, ruhig nochmal hier, lasst uns das ruhig wie ein Altarbild nehmen, hier vors Kreuz kommt und Jesus nochmal was bringt. Also sowas hat auch immer mit Umkehr, mit Buße zu tun. Wenn der Heilige Geist dir jetzt zeigt, wo du an verschiedenen Stellen dich in eine Spur reingefahren hast, die einfach dazu überhaupt nicht gehört. Wo du drin verharrt hast, dass du dein Herz nicht geöffnet hast für die Mitgeschwister hier in der Gemeinde, dann ist es eine gute Gelegenheit, das dem Herrn zu bringen. Und er wird da nicht stehen und sagen, ich hab's dir gleich gesagt, endlich kommst du. Sondern er wird dich liebevoll umgeben, sich freuen, dass du kommst und bitte traut euch wirklich hier nach vorne zu kommen und wir anderen, bitte denkt mir nicht, aha, der hat also was nach vorne zu bringen. Bitte, lasst uns diese Freiheit, das kann auch was ganz anderes sein, auch wenn dich was beschäftigt, was bewegt, eine Not von einem Menschen bewegt, die kannst du auch hier vorne ans Kreuz bringen. Was auch immer dich bewegt, bring es hier zum Herrn. Und Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Geduld, die du mit uns hast. Für deine Liebe, die du hast. Ich danke dir, ich nehme so ganz stark wahr innerlich, dass Gott uns als Gemeinde schon so sieht, wie er uns eigentlich haben will. Und dass er sich da ganz doll drüber freut. Und dass er sich freut, wenn wir uns auf den Weg machen, an verschiedenen Stellen noch zu schleifen und zu korrigieren und in Ordnung zu bringen, umzukehren, Buße zu tun. Danke, Herr, dass du nicht locker lässt an uns. Danke, dass du auch an dieser Gemeinde nicht locker lässt. Ich danke dir, Herr, dass wir durch deinen Geist fähig werden, einander zu lieben. Ich danke dir, Herr, dass wir durch deinen Geist fähig sind, einander anzunehmen, wie wir sind. Einander wohlzutun und aufrichtig und wahrhaftig miteinander umzugehen, Vater. Ich danke dir dafür. Ja, und wir wollen dir sagen, wir wollen uns neu auf den Weg machen. Und wir wollen es lernen, einander zu lieben, so wie du uns geliebt hast. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, Vater, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Bind uns zusammen zu dem, wie du es gedacht hast, Herr. In Jesu Namen.